Ich möchte erst mal beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, öffne mir jetzt den Mund, dass ich deinen Ruhm verkündige. Und öffne unsere Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Danke, Herr. Amen. Ja. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Was bedeutet diese Erwählung Gottes für Israel? Und was bedeutet sie für uns, wenn wir die Texte, die Geschichten im Alten Testament lesen und verstehen wollen? Ich habe mal nachgeguckt nach der Definition von wählen, auswählen, erwählen. Und da habe ich eine Definition gefunden, die heißt so: Ich habe verschiedene Möglichkeiten, entscheide mich aber für eine Sache, eine Person oder eine Gruppe. Bei unserem Italiener, da entscheide ich mich für Gnocchi in Salbeisauce. Ja, und heute will ich Gnocchi und nicht Pizza. Und kennt ihr noch den alten Sprachgebrauch, wenn einer seine Geliebte Erwählte nennt, meine Auserwählte? Das war damals, als die Männer noch ihre Frauen auswählten. Das ist lange her. Ja, aber durch das Wort erwählen werden der besondere Wert und die persönliche Beziehung zu dem Gegenstand, hier der Person, der zukünftigen Ehefrau, hervorgehoben. Im Alten Testament, da kann das Wort Bacha zugleich erwählen und lieben bedeuten. In der Bibel wird also nicht so sehr der Vorgang der Wahl betont, sondern das Verhältnis zwischen dem, der wählt, und dem, der erwählt wird, also die Verbundenheit zwischen den beiden. Und wenn die Bibel vom Erwählen Gottes spricht, dann stellt sie damit seine Macht heraus. Er ist der Schöpfer. Alle Menschen sind seine Geschöpfe. Wenn er also ein Volk, also Israel, zu seinem Eigentumsvolk, das kann man in 2. Mose 19 lesen, also zu seinem Eigentumsvolk macht, dann kann er das nur, weil ihm alle Völker gehören. Und so können wir in Amos 3, Vers 2 lesen: Unter allen Völkern der Erde seid ihr das Einzige, das ich als mein Eigentum erwählt habe. Das Wort vom Erwählen Gottes gehört also zusammen mit dem Erkennen der Einzigartigkeit und Heiligkeit Gottes. Wenn wir auswählen, dann können wir gewöhnlich Gründe für unsere Wahl angeben. Also ich esse einfach lieber Nudeln oder Gnocchi als Pizza. Und Ehepartner finden sich schön, haben die gleichen Interessen und noch viele Gründe mehr, dass sie einfach ja, sich lieben oder sich zusammentun. Der Grund, dass ich mich in Thomas verliebt habe, schon sehr lange her, war ihm einmal sein Aussehen, aber auch sein Humor. Wir lachen so viel zusammen. Ja, und warum ich ihn erwählt habe? Also, weil er so kinderlieb ist. Und zuverlässig und klug, naja, und noch viele andere Sachen, die ich jetzt gar nicht sagen will. Aber ihr wisst bestimmt auch, warum ihr eure Partner auswählt oder auch eure Freunde. Und für die Erwählung Israel gibt es aber überhaupt keinen vernünftigen Grund. Im Gegenteil, Israel ist das kleinste unter allen Völkern. Es ist halsstarrig und ungehorsam, steht in 5. Mose 7. Die Erwählung Israels liegt allein in Jahwe, also in Gott, nicht aber in Israel selbst begründet. Die einzige Begründung heißt, weil Gott euch geliebt hat. Wen Gott erwählt, dem gibt er eine Aufgabe. Abraham und mit ihm ganz Israel sollen zum Segen werden für alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12. Und zum Zeugen der Einzigartigkeit Gottes unter den Völkern, können wir bei Jesaja lesen. Die Erwählten sollen sich nicht im Stolz über die anderen erheben und sie verachten, sondern ihnen dienen. Erwählung verpflichtet. Ihr kennt es ja, Adel verpflichtet. Weil dem so ist, werden die Erwählten auch stärker zur Verantwortung gezogen. Eine Last auf dem kleinen Volk Israel. Und so, was ihr eben gehört habt, Amos 3, Vers 2, geht es weiter. Also nochmal der Anfang. Unter allen Völkern der Erde seid ihr das Einzige, das ich als mein Eigentum erwählt habe. Und dann geht es weiter. Deshalb ziehe ich euch nun für eure Sünden zur Rechenschaft. Ja, die Erwählten stehen in der Gefahr, ihre Erwählung zu verspielen. Und tatsächlich lesen wir im Alten Testament von der Abkehr Israels, von ihrem Gott. Schon bei der Herausführung aus der Sklaverei, wisst ihr ja, also aus der Sklaverei in Ägypten unter Mose, wählt das Volk sich in der Wüste ein goldenes Kalb als Gott. Und im verheißenen Land angekommen, passt es sich schnell dem in Gottes Augen abscheulichen Götzendienst der Kanaaniter an. Immer und immer wieder können wir im Alten Testament lesen, dass Gott seinem Volk nachgeht, oft durch Propheten, dass er sein Volk straft. Vielleicht erinnert euch in der Wüste an die Geschichte, wo Gott die Schlangen schickt, weil die giftig sind, also wo der Biss tödlich ist, weil das Volk sich wieder gegen ihn aufgelehnt hat. Aber ihr wisst auch, dass er dann Mose diese Stange anfertigen ließ mit dem ehernen Schlange, und wenn man auf die guckte, dann ist man nicht gestorben. Also immer wieder hat er auch vergeben und einen Neuanfang geschenkt. Aber was sich keiner im erwählten Volk vorstellen kann, obwohl irgendwann Propheten anfangen, es zu verkünden: die Erwählung kann aufgrund von Ungehorsam oder Götzendienst auch zur Verwerfung werden. Und so können wir in 2. Könige 23, Vers 27 lesen: Und der Herr sprach: Ich will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein, den Tempel. Und da gibt es auch noch andere Stellen, die das Gleiche aussagen. Und das kann Angst machen. Angst vor Gottes Zorn, Angst vor Gottes Gericht. Und so wurde Israel für die ganze Welt zum Musterfall nicht nur der Liebe Gottes, aus Liebe erwählt, sondern auch seines Gerichts, Strafe wegen Ungehorsam und Götzendienst. Und nach dem Untergang des Nordreichs Israel im Jahr 722 vor Christus kommt es dann auch schließlich 587 zum Fall Jerusalems, zum Untergang Judas. 70 Jahre im Exil in Babylon folgen. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, also Jerusalem, gedachten. Psalm 137. Königtum und Tempel waren untergegangen. War der Gott von Babel etwa mächtiger als der Gott Israels? Diese Gedanken waren eine große Versuchung für die weggeführten Israeliten. Doch in viel Schmerz, Kummer und Enttäuschung entsteht die Einsicht, dass das Exil, ganz so wie die Propheten es auch gesagt hatten, eine gerechte Strafe Gottes für frevelhaftes, ungehorsames Verhalten war. Und so wurden in der Zeit des Exils heilige Schriften neu entdeckt, studiert, und viel wurde neu aufgeschrieben. Das gepredigte und geschriebene Wort wird wichtiger als der Tempelkult und Opfer. Die Feier des Sabbats und die Beschneidung werden zum Bindeglied in der Fremde. Die ersten Synagogen entstehen. Und Mittelpunkt des Lebens wird die Vorform der Tora und die religiöse Gelehrsamkeit. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, an Jerusalem gedachten. Aber auch im Gericht ist Gott treu. Er lässt das Volk neu erstehen, Hoffnung auf Erneuerung. Neue Verheißungen des Propheten Jeremia, Jesaja und Zacharia bringen Hoffnung. Hoffnung auf einen Neuanfang. Ihr wisst das aus dem Bibelprojekt: Persische Truppen nehmen unter Kyros Babylon ein und machen sich das babylonische Großreich untertan. Kyros, der Perserkönig, erlaubt den Tempelwiederbau in Jerusalem. Eine erste Rückkehrwelle verlässt unter Serubabel und Jeschua das Exil. Und 520 vor Christus wird mit dem Tempelbau in Jerusalem begonnen. Darüber wissen wir jetzt ganz viel aus dem Bibelprojekt. Hier haben wir ja viel gelesen, auch von den Widerständen, die da entstanden, und eben auch in den Kleingruppen darüber gesprochen. Aber jetzt, circa 60 Jahre nach der Einweihung des neuen Tempels, darüber haben wir auch schon jetzt so ein bisschen gelesen letzte Woche, kommt es zu einer zweiten Rückkehrbewegung aus Babel. Und zwar mit Esra. Esra ist ein Schreiber. Man kann sagen, mit ihm beginnt die Zeit der Schriftgelehrten und Rabbinen. Er kommt im persischen Auftrag nach Jerusalem, hat sich im Exil viel mit der Tora, wahrscheinlich einer Vorform der Tora, beschäftigt und soll nun ein verbindliches Gesetz Gottes in Jerusalem einführen. Er kommt als Mann des Gebets. Er möchte die Tora wieder in den Mittelpunkt der Rückgekehrten aus dem Exil rücken. Er will das Herz des Volkes ganz dem Herrn zuwenden. Und wirklich wird später Esra im Judentum mit Mose verglichen. Und man sagt, durch die Einführung der Tora habe er die Religion des Judentums begründet. Also, Esra kommt in Jerusalem an und muss hören, dass wieder alles beim Alten ist. Wieder, wie schon so oft vor dem Exil, haben sie sich der Welt um sich herum angepasst. Und Esra sagt in Esra 9, Vers 1, als das alles ausgerichtet war, also er kam ja und brachte auch den Tempelschatz aus Persien, traten die Oberen zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Gräueln. Und Esra hört das und fällt auf die Knie und betet: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Wie wir hier merken, er identifiziert sich mit den Schuldigen. Er macht sich eins mit den Schuldigen. Er sagt: Wir. Und in Vers 14 betet er: Sollen wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns verschwägerten mit den Völkern, die diese Gräuel tun? Willst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass es weder einen Rest noch Entronnene gibt? Angst vor dem Zorn Gottes spricht hier. Wann haben wir Angst vor dem Zorn Gottes? Haben wir überhaupt Angst vor dem Zorn Gottes? Am Karfreitag haben wir uns erinnert und es ist uns auch nochmal erschreckend bewusst geworden, dass der Zorn Gottes, der im Alten Testament noch Menschen trifft, besonders das auserwählte Volk Israel, ja, dass der ganze Zorn Gottes auf Jesus am Kreuz gekommen ist und Dunkelheit und Kälte sich in diesem Moment 3 Stunden ausbreitete. Was für eine unvorstellbare Qual für Jesus muss das gewesen sein. Heißt das, dass wir keine Angst mehr vor dem Zorn Gottes haben müssen? Ist es jetzt egal, wie wir uns verhalten, weil ja sowieso alles vergeben ist? Aber warum dann die Bergpredigt, wo Jesus uns klipp und klar sagt, dass wir anders sein müssen? Warum Römer 12, 1 und 2, was Sabine gerade gelesen hat, wo es heißt, dass wir uns nicht der Welt anpassen dürfen? Ja, der Zorn Gottes liegt auf Jesus, aber der Tag des Gerichts, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird, wird kommen. Also vor dem Zorn Gottes sind wir erstmal durch Jesus geschützt. Teuer erkaufte Gnade. Trotzdem die Frage an uns: Nehmen wir Gott ernst? Haben wir Ehrfurcht vor ihm? Ja, fürchten wir uns vor ihm, wenn wir Dinge denken, sagen oder tun, von denen wir wissen, dass sie Gott, unserem Vater im Himmel, nicht gefallen, ja, ihn enttäuschen, wenn wir ungehorsam gegenüber Gott sind? Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren mitbekam, dass eine meiner Schwiegertöchter abtreiben wollte. Also offiziell sollte ich es nicht wissen. Ich weiß noch wie heute, wie ich vor Gott mich wie ein kleines Kind fühlte, das wusste, dass da Schuld passiert, Sünde, Trennung von Gott. Ich hatte Angst, was Gott dazu sagt. Ich dachte an nichts anderes, als was Gott dazu sagen würde. Ich fühlte so eine Schuld gegenüber Gott. Und es war nicht so ein moralisches Wissen, so Abtreibung ist in diesem Falle nachvollziehbar oder nicht und so weiter. Darum ging es nicht in mir und meinen Kämpfen. Es ging um Gott, vor dem mächtigen, heiligen Gott zu stehen. Und ich erinnere mich noch so genau daran, weil es so eine drastische Erfahrung für mich war. Übrigens kam es dann Gott sei Dank nicht zur Abtreibung. Aber die Frage an uns bleibt: Nehmen wir Gottes Willen, Jesu Opfer, für uns ernst? Fühlen wir uns in unserem Tun und Denken verantwortlich vor Gott? Kennen wir noch Gottesfurcht? Sind wir Gottesfürchtige? Gehen wir noch einmal zurück zum Anfang der Predigt. Gottes auserwähltes Volk Israel. Was bedeutet diese Erwählung Gottes für Israel? Und was bedeutet sie für uns, wenn wir die Texte, die Geschichten im Alten Testament lesen und verstehen wollen? Eigentlich können wir sie nicht verstehen. Wir können nur versuchen, uns in die Lage Israels, des auserwählten Volkes, zu versetzen und Gott darum bitten, uns zu offenbaren, was er heute und jetzt uns und jedem Einzelnen durch sein Wort sagen möchte, wie er heute in unser Leben sprechen möchte. Nicht auf der Schrift, sondern unter ihr ist ein Buch von einem bekannten Theologen, der den Blick darauf lenken will, ja, dass wir nicht urteilend die Schrift lesen, sondern eben nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Ja, und so in dem Bewusstsein großer Angst vor Gottes erneuter Strafe, vor Gottes Reaktion auf wieder Götzendienst durch Mischehen, in den der Partner nicht von seinem Götzendienst ablässt, wo täglich die Versuchung im Raum steht, neben dem Gott Israels andere Götter zu verehren. Wieder, immer wieder ist das passiert. Wieder, immer wieder hat Gott sie davor gewarnt, ihn vergeben. Ja, aber gerade kommen sie aus dem Exil, der Strafe auf Götzendienst und Ungehorsam. In dem Bewusstsein großer Angst vor Gottes Reaktion auf die Mischehen, die so oft die Ursache für die Abkehr des Volkes von ihrem Gott waren. In Hinblick auf diese Angst hört die Worte aus Esra 10, die Verse 1 bis 6. Und als Esra so betete und bekannte, weinte und vor dem Hause Gottes niedergefallen war, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotzdem, trotz allem, noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir all die Frauen und die von ihnen geboren sind, fortschicken, nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, an dir ist zu handeln, und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Da stand Esra auf und nahm einen Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten, und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eljaschibs. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Worte der Heiligen Schrift. Esra, dieser sehr hochgeachtete Schriftgelehrte und Gesandte des persischen Königs, liegt auf den Knien, betet und weint. Erst nur mit Gottesfürchten, die ganze Zeit schon bei ihm waren, dann aber kommen nach und nach Männer, Frauen und Kinder aus dem Volk und weinen mit. Sie alle haben sich von Esras Reue und Trauer anstecken lassen und sind tief betroffen. Was für eine Situation, wie fremd für uns unsere Kultur, in der wir schon lange nicht mehr zusammen weinen. Als Erwachsener weint man bei uns nicht. Und wenn doch, wischt man sich verstohlen die Tränen weg. Im Gottesdienst kommen mir schon öfter die Tränen, aber hoffentlich sieht es keiner. Und bei Beerdigungen weinen wir schon, aber doch eher einzeln. Wann und warum haben wir das Zusammenweinen verlernt? Ist es wirklich gut für uns, dass wir den Individualismus in unserer Gesellschaft so pflegen, dass wir unsere tiefen Gefühle eher für uns behalten, vor anderen verstecken? Esra und das Volk weinen über ihrem Ungehorsam dem einen Gott Israels gegenüber, der gerade ihrer Gefangenschaft in Babel ein Ende gemacht hatte und einen Neuanfang geschenkt hat. Warum war der Reiz der Kanaanitischen, der Ägyptischen, der Moabitischen, der Reiz der fremden Menschen und Kulte wieder stärker als ihre Treue zu ihrem Gott gewesen, dem Gott, der das Meer für sie teilte? Warum begeben wir uns immer wieder in Versuchung? Wir wissen doch, was schlecht für uns ist und uns von Gott wegzieht. Ja, sie sind von tiefer Reue und Trauer erfasst und weinen und beten, vereint im Bußgebet. Esra ist so verzweifelt, er kann es nicht fassen, dass so schnell alles wieder kaputt ist. Sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns verschwägerten mit den Völkern, die diese Gräuel tun, wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass es weder einen Rest noch ein Entronnene gibt, betet er. Und da steht der Wortführer der Gemeinde der Zurückgekehrten, Schechanja, auf. Er bekennt, ohne Entschuldigung zu suchen, ohne Beschönigung, die Schuld aller und endet mit einem Hoffnungswort. Es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Was könnte der Grund für Schechanjas Hoffnung sein? Könnte sie erwachsen sein aus dem letzten Teil des Esra-Gebets, in dem Esra die Gerechtigkeit Gottes, seine Treue zum Ausdruck gebracht hatte? Die Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit, die Erinnerung an Gottes Wesen. Das tun wir ja auch hier in unseren Gottesdiensten, mit unseren Zeugnissen und Hoffnungsberichten. Wir erinnern uns und andere an Gottes Wesen. Und darum, weil es Hoffnung gibt, können wir Schritte tun. Schritte zurück in Gottes Arme, immer wieder. Und Schechanja schlägt vor, als Zeichen der ernsthaften Reue, Gott gegenüber die Verpflichtung einzugehen, ihre falschen Taten rückgängig zu machen, dem Götzendienst ein Ende zu machen, egal wie weh es tut. In der Hoffnung, dass Gott über Bitten und Verstehen gnädig ist, mehr nicht. Keine Erwartung an Gott, keine Werkgerechtigkeit. Ich mache das, dann muss Gott das so reagieren. Nur in der Hoffnung auf Gottes große Barmherzigkeit. Und dann spricht er den in Verzweiflung am Boden liegenden Esra direkt an und sagt, und nun steh auf und nimm die Angelegenheit selbst in die Hand. Wir werden dich dabei unterstützen. Sei mutig und entschlossen. Eine Ermutigung für Esra, diese heikle Situation wirklich anzufassen, zusammen anzufassen. Sei mutig und entschlossen. Das erinnert an Gottes Aufforderung an Josua nach Moses Tod. Auch Josua wurde aufgefordert zum Handeln nach dem Gesetz, also der Tora, die Gott Mose geboten hatte. Bei Josua ging es um die Landeinnahme und jetzt bei Esra um die Rückgewinnung des verheißenen Landes. Wir werden dich dabei unterstützen, sei mutig und entschlossen. Wir sind an deiner Seite, die Oberen lassen Esra nicht allein. Die gleiche Antwort gaben die Ältesten Josua. Es gibt Hoffnung. Hoffnung, dass die Heilsgeschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk weitergeht. Schechanja, ein Ermutiger. Bist du ein Ermutiger? Wir brauchen Ermutiger. Und was ist heute unser Grund zur Hoffnung? Zur Hoffnung auf Erneuerung in Situationen, in denen wir verzweifelt sind, aufgeben wollen, keine Kraft mehr haben, keinen Ausweg sehen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus, unsere Hoffnung auf Erneuerung. Amen. Ja, wir wollen vielleicht jetzt noch still sein und was wir vielleicht eben Jesus bringen können, wo wir Hoffnung brauchen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist und dass du wirklich gesagt hast, du machst alles neu und dass du auf dem Thron sitzt. Du kannst es tun. Du kannst es tun, Herr. Danke. Amen.